Ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben heute einen wunderbaren sonnigen Tag da draußen und ich weiß auch, dass einige unterwegs sind, den Tag genießen und zu Hause auch dabei sind. Lass uns die Menschen zu Hause begrüßen mit einem kräftigen, liebevollen Gruß von hier. Wir sind froh, dass ihr da seid und es gibt drei Dinge, die du wissen musst über uns. Erstens, bei uns dreht sich alles um Jesus. Der Sohn Gottes, der König der Könige, der Herr aller Herren, der Name über allen Namen. Das zweite, was du wissen solltest über uns, ist, wir denken biblisch über alles. Das heißt, wir haben eigentlich keine eigene Meinung, sondern das, was wir denken und glauben, ist das, was Jesus sagt und die Bibel uns vorgibt. Und drittens, das ist nicht ganz so wichtig, aber auch sehr wichtig, wir predigen hier in Serien. Das heißt, wir nehmen ein Thema und reden darüber mehrere Wochen. Und wir starten heute ein neues Thema. Wir starten heute eine neue Serie und wir kommen gerade heraus aus einer Serie, die hat 6 Wochen lang gedauert. Diese Serie hat geheißen Ekklesia und Ekklesia ist das Wort, das griechische Wort, was im Neuen Testament verwendet wird, mit Kirche oder Gemeinde übersetzt wird. Wir haben aber gelernt, die Kirche ist kein Gebäude, sondern die Kirche sind Menschen. Wir sind die Gemeinde, wir sind die Ekklesia. Und solltest du eine dieser Botschaften verpasst haben oder noch einmal dir anschauen wollen oder sollen, dann geh auf unseren YouTube-Kanal, auf unsere Website oder Spotify. Da gibt es die Botschaften gratis zum Nachschauen und Nachhören, solange es Strom und Internet gibt auf dieser Welt. Wir sprechen hier oder wir versuchen hier alle Themen anzusprechen und die letzten Wochen waren vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, vor allem die Mittwoche, wenn du mittwochs dabei bist, das war vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen tiefgehender, ein bisschen herausfordernder auch und drum wollen wir heute, nicht um das abzuschwächen, sondern wir wollen wieder zurück zu den Basics, zur Grundlage, zu dem entscheidenden, zur wichtigsten Botschaft, das einfache Evangelium, die gute Nachricht. Wer von euch weiß, die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind sehr einfach. Wer weiß das? Hast du das gewusst? Die ganz wichtigen Dinge sind ganz einfach. Ja, einer meiner Mentoren oder einer meiner Freunde ist auch, er ist sogar ein Freund, ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen, John Maxwell, hat gesagt, du brauchst einen Professor, der das so erklärt, dass du es nicht verstehst, aber wenn du jemanden hast, der kommunizieren kann, dann werden schwierige Themen einfach. Und das ist wirklich unsere Botschaft, es ist einfach, das, was wir zu sagen haben. Und die Serie, die wir heute starten, lautet, er hat es versprochen. Sagen wir das gemeinsam bitte. Er hat es versprochen. Wir sprechen über die Verheißungen Gottes, über die Versprechen Gottes, über die Zusagen Gottes. Womit können wir fix rechnen, wenn wir glauben? Und vielleicht auch eine Botschaft dazu, was hat unser himmlischer Vater nicht versprochen? Auch sehr wichtig, oder? Dass wir wissen, wie wir dran sind und so weiter. Und nachdem ich jetzt 40 Jahre im Glauben bin oder über 40 Jahre im Glauben bin und meine Frau mit mir, solange wir verheiratet sind, haben wir natürlich viel gesehen. Und ich möchte euch kurz vielleicht auch sagen, was Gott nicht versprochen hat. Gott hat uns kein problemfreies Leben versprochen. Sind wir da einer Meinung? Sind wir da d'accord? Oder erlebst du was anderes? Gott hat dir kein problemfreies Leben versprochen. Er hat dir auch kein einfaches Leben versprochen. Und vielleicht noch eine Stufe weiter. Er hat dir auch kein schmerzfreies Leben versprochen. Wer hat das schon erlebt? Also kein problemfreies, kein einfaches, kein schmerzfreies Leben und auch kein Leben, wenn du Jesus wirklich folgst, das frei ist von Verfolgung. Wenn du Jesus nachfolgst, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, dann wird dir auch ein bisschen ein Gegenwind entgegenblasen. Amen? Okay, fassen wir zusammen. Jesus hat uns nicht versprochen, ein problemfreies Leben, ein schmerzfreies Leben, ein Leben, das einfach ist immer oder frei von Verfolgung ist, aber er hat uns versprochen, ein siegreiches Leben. Sag einmal, siegreiches Leben. Ein Überwinderleben. Ganz, ganz wichtig. Im Johannes 16, Vers 33, in seinen letzten Worten, bevor er gekreuzigt wurde, an seine Jünger, sagt Jesus Folgendes. Es ist eingeblendet und auch hier vorne oder auf deiner Outline. Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In zwei Wochen werden wir über Gottes Frieden reden. Denn der Friede Gottes ist ein Versprechen. Er hat uns versprochen, dass sein Friede mit uns sein wird, alle Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. Wer von euch weiß, Friede ist nicht die Abwesenheit von einem Sturm. Es ist Friede inmitten des Sturms. Und das können wir als Jesus-Nachfolger leben, und dazu gibt es dann mehr zu sagen in ein paar Wochen. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Also was ist die Verheißung? Kein schmerzfreies Leben, kein einfaches Leben, kein problemfreies Leben, kein Leben frei von Verfolgung, aber ein Leben des Sieges, ein Leben der Freude, ein Leben der Freiheit, ein Leben in Kraft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das müssen wir verstehen. Im 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt Paulus in den abschließenden Worten, bevor er, ja, geköpft wurde. Paulus wurde hingerichtet, ja, für die, die glauben, dass wenn man Jesus folgt, geht alles gut aus. Rede mal mit Paulus drüber, wenn du im Himmel kommst, ja. Das Leben des Glaubens geht nicht immer gut aus, aber er hat was gesagt, bevor er geköpft wurde. Das Leben ist für mich Jesus Christus. Und Sterben ist ein Gewinn. Sag einmal Gewinn. Und das ist die gewaltige, wunderbare Botschaft, die Verheißung, das Versprechen, die Zusage Gottes, dass das Sterben für dich, der Tod ist für dich ein Gewinn. Er hat keine Kraft mehr. Er hat keine Autorität mehr in deinem Leben. Doch alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es ihm gefällt, wird man verfolgen. Man wird sie verfolgen. Ich möchte eine persönliche Geschichte dazu kurz erzählen. Ich habe eine ganz, ganz liebe Frau, die ist sowas von verbunden mit Jesus. Ich kann mir da ein paar Scheiben abschneiden. Und sie hat auch diesen kindlichen Glauben. Und das Gute, wenn man 35 Jahre zusammen ist und 33 Jahre verheiratet ist, quasi in der Sandkiste geheiratet hat, dann lernt man sich, dann erlebt man das Leben gemeinsam. Wisst ihr, was ich meine? Also sie ist ohne mich nicht erwachsen geworden, ich auch ohne sie nicht. Das ist eine gewaltige, gewaltige Sache. Und ihr wisst, wir haben schon einige Schicksalsschläge hinter uns und wir haben die alle überwunden und wir sind Sieger hervorgegangen und das ist ein Zeugnis für Jesus, Amen. Wenn man ihn liebt, egal was passiert und egal was kommt, wir gehen gestärkt hervor. Und vor vielen Jahren, wir haben ja 6 Kinder, wie ihr wisst, und Christi hat viele Kinder auf die Welt gebracht und jetzt haben wir auch schon das 5. Enkelkind, was hoffentlich nächste Woche schon kommt, der Termin ist nächste Woche. Und da hat die Christi von einer Dame, die hat damals vor 30 Jahren in etwa, die nannte sich, keine Ahnung, wie sie sich nannte, auf jeden Fall nannte sie sich Pastorin oder Predigerin oder irgend so etwas. Und die hat begonnen zu verkündigen, wenn du Gott wirklich, wirklich glaubst, dann kannst du Kinder schmerzfrei auf die Welt bringen. Also eine schmerzlose Geburt, ohne dass du wirklich Schmerzen verspürst. Ich brauche keiner Mutter hier sagen, dass die Geburt meistens wehtut, oder? Wo sind die Mütter? Habt ihr noch keine Kinder da, oder was? Tut's weh oder nicht? So, na, Frage, kann es sowas geben? Sicher. Und die Christi in ihrem kindlichen Glauben, und ich sage dir, sie liebt Jesus, hat das ganz fest geglaubt, hat das festgehalten und ratet zumal, dann hat sie auf den Kreuzstich verzichtet, weil sie vertraut jetzt Jesus, und das war eine ihrer schmerzhaftesten Geburten von allen 6. Freunde, es gibt kein Versprechen in der ganzen Bibel. Es gibt kein Versprechen im ganzen Wort Gottes. Jesus verspricht keiner Frau so leid es mir tut, eine schmerzfreie Geburt. Amen. Das ist nicht, was Gott verspricht. Und du siehst also, dass die Christi dann sehr enttäuscht war. Sie war von Gott enttäuscht, aber das hat sie sehr schnell abgelegt, weil wir verstanden haben, was Tatsache ist. Und wir müssen verstehen, es gibt wahre Verheißungen Gottes, an denen halten wir fest, die sind unser, die gehören uns. Und es gibt Dinge im Leben, oh, gib mir ein problemfreies Leben, das wird nicht passieren. Ein Gemeindemitglied ist zu einem Pastor gegangen und gesagt, Pastor, bete für mich, dass ich nie wieder Probleme habe. Er hat gesagt, kein Problem, Jesus, nimm sie zu dir jetzt. Also, geh nach Hause, in den Himmel, am Friedhof, hast du keine Probleme mehr. Verstehen wir, was ich sage? Also, wir müssen verstehen, dass Gott gewaltige Zusagen, gewaltige Versprechen, gewaltige Verheißungen hat. Aber falsche Versprechen schmälern die Wahrheit. Und drum betone ich es so sehr. Weil unrealistische Erwartungen sind das Samenbeet für Depression. Jetzt weißt du, warum so viele Menschen deprimiert sind, weil sie so unrealistische Erwartungen haben. Wenn du glaubst, wenn du heiraten möchtest, dass er oder sie, Mr. oder Mrs. Perfekt, dein Leben komplett zum Glück machen wird, dann wach auf. Denn mit dem Heiraten beginnt das Leben erst richtig. Amen. Das müssen wir verstehen. Gut, ich bin schon fertig mit dem Thema, aber damit du weißt, es gibt wahre Verheißungen und es gibt Fake-Verheißungen und das müssen wir uns auch anschauen. Aber was uns Gott immer verspricht, ist den Sieg. Wir sind mehr als Überwinder, wir haben die Kraft Gottes in unserem Leben, er gibt uns Mut, er macht uns frei von Angst, richtig? Und wir haben auch nichts zu fürchten in dieser Welt. Römer 8, Vers 37 bis 39. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Sagen wir gemeinsam, überragende Sieger. Überragende Sieger. Mehr als Überwinder. Das griechische Wort hier ist das Wort Hypernik, Nikomen. Und daher kommt das Wort Nike. Wer von euch trägt Nike-Schuhe oder Nike-T-Shirts? Die Firma will ich nicht endorsen. Ich glaube, die ist ein bisschen schmutzig, aber ist ein anderes Thema. Aber ich sage dir, das Wort Nike bedeutet Überwinder. Überwinden, siegen. Und das kommt aus der griechischen Sprache. Und hier verwendet der Apostel Paulus das Wort Nike oder Nike, Hypernikomen. Wir sind mehr als Überwinder durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unfassbaren Liebe Gottes. Sagen wir das gemeinsam. Die unfassbare Liebe Gottes. Nicht meine Worte, die Worte von Paulus, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck hat. Er hat es ausgedrückt. Und das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was auf uns zukommt. Und in den nächsten Wochen werden wir über viele Verheißungen sprechen. Ich freue mich sehr. Es wird sehr auferbauend sein. Es wird Mut machen. Es wird Gewissheit geben. Es wird dein Vertrauen in den allmächtigen Gott vertiefen. Die nächsten Wochen werden auch wunderbar sein, um Leute einzuladen. Wir werden eine sehr auferbauende, mutmachende, glaubensvertiefende Serie haben. In Johannes 3, Vers 36 steht, wer an den Sohn glaubt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das Leben nicht sehen. Gottes Zorn bleibt dann auf ihm. Was hat's mit Gottes Zorn auf sich? Danke für die Frage. Jesus hat am Kreuz den Zorn Gottes für jeden Menschen getragen. Er hat die Strafe getragen für alle deine Sünden, für all deine Schuld. Jesus wurde dein Stellvertreter. Er ist für dich und mich ans Kreuz, um den Zorn Gottes zu befrieden. Ist das nicht gewaltig? Den Zorn Gottes zu befrieden. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und das Einzige, was er von uns will, ist, dass wir dieser Wahrheit vertrauen. Dass wir ihm glauben. Glauben ist mehr als nur etwas glauben. Like, morgen wird schön Wetter. Ich glaube, es wird schön Wetter. Glauben bedeutet tatsächlich, jemanden voll und ganz zu vertrauen, sich voll und ganz auf jemand einzulassen, komplett sich hingeben, dass nicht ich genug bin, aber er ist mehr als genug. Ich habe mit meinem Bruder, der in Amerika lebt, der ist 51, gesprochen. Ich spreche mit ihm alle zwei Tage, ist mein bester Freund. Und der Markus und ich diskutieren über diese Dinge. Er sagt, hey, wir haben über ein paar Leute geredet, die wieder gestorben sind in letzter Zeit. Wer von euch hat auch schon gemerkt, jeden Tag stirbt wer, aber ist ein anderes Thema. 100% Sterberate auf der Welt, haben wir das schon mitbekommen. Jeder stirbt. Und wir haben so diskutiert und dann kommt auch der Gedanke, hat dieser Mensch vielleicht noch Gott, Jesus kennengelernt, seinen Frieden mit Gott gefunden, das Erlösungswerk annehmen dürfen. Und je mehr wir drüber nachdenken, sind wir zum Schluss gekommen, wir hoffen es, aber wissen es nicht. Wer hofft auch, dass bei jedem Menschen vor dem Tod was passiert? Ich meine, ich hoffe es, oder? Ich meine, wenn du das nicht hoffen würdest, dann würdest du dir sagen, ja, hoffentlich gehen sie in die andere Richtung. Ich wünsche jedem Menschen, Jesus kennenzulernen, oder nicht? Amen. Und ich glaube, es passiert bei vielen Menschen, die auf der Suche sind, vor dem Sterben tatsächlich noch etwas. Und dann hat mein Bruder was Gewaltiges gesagt. Weißt du, hat er gesagt? Jeder, egal wie gut er glaubt oder sie glaubt zu sein oder auch wie gut sie oder er wirklich ist, niemand, sag mir niemand, kann sich auf sich selbst berufen. Niemand. Der Beste nicht. Das ist das Evangelium. Aber weißt du, das schleicht sich bei uns allen ein, oder nicht? Habe ich recht? Jeder von uns bewertet irgendwie den Menschen so, der kriegt dann Einser, der kriegt dann Vierer, der kriegt dann 3- oder vielleicht gerade noch 4-. Na, das ist ein definitives nicht genügend. Wer von euch weiß, bei Gott gibt's nur 2 Noten. Drinnen oder draußen. Plus oder Minus. Es gibt keine Noten. Warum? Weil nichts abhängt von dem, was wir leisten. Es hat alles mit dem zu tun, was er am Kreuz getan hat. Und das macht die christliche Botschaft so unglaublich einzigartig, weil es nichts Vergleichbares gibt. Das Kreuz, auf dem Jesus für dich starb, trug alle deine Sünden, der ganze Zorn Gottes wurde befriedet, alles wurde vollbracht. Amen. Er wurde unser Stellvertreter. Und es hat mir so gefallen, wie mein Bruder, der kein Prediger ist, aber sehr viel über die Bibel weiß und so ein bisschen ein Hobbyprediger ist, niemand kann sich auf sich selbst berufen. Und in dem Moment, jetzt bitte gut aufpassen, weil die meisten Christen tun das und die meisten Kirchen tun das. Auch gerade heute, wo wir Abendmahl feiern, denkt sich der eine oder andere, bin ich gut geh? Und dieser Gedanke, den musst du jetzt schon wegschmeißen. Wenn du das so siehst, mit der Frage, bin ich gut genug, hast du die grundlegende Botschaft noch nicht verstanden. Denn die Wahrheit ist, du bist nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, niemand ist gut genug, nur er ist gut genug und er hat es bezahlt am Kreuz. Amen. Das ist die christliche Botschaft. Und ich weiß, das ist so unendlich schwierig, das in die Köpfe und vor allem in die Herzen der Menschen reinzukriegen, weil wir alle, wenn wir Christen beurteilen oder auch die Welt beurteilen, Menschen beurteilen, irgendwie auch im Unbewussten hergehen, ein Dreier, ein Vierer, ein guter Mensch, ein schlechter Mensch. Richtig, tun wir das nicht alle? Natürlich gibt es Menschen, die besser sind. Und manche, die schlechter sind. Aber ich sag dir was, ihr habt bessere Nichtchristen kennengelernt, wie manche Christen. Dem ist auch so gegangen. Bessere Mitarbeiter in der Welt als unter Christen, etc. Natürlich gibt's das andere auch. Es gibt Christen, die sind extrem fleißig, extrem gut, extrem großzügig. Aber auch in der Welt gibt es gute Menschen. Unter Anführungszeichen. Weil keiner ist gut, auch nicht einer. Wir haben alle versagt. Wir sind alle Sünder. Steht im Römer 3, Vers 10. Keiner ist gerecht, auch nicht einer, außer einer. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Und das ist so unendlich wichtig. Aufgrund von Jesu Tod, er starb für unsere Sünden, und aufgrund von seiner Auferstehung, er hat den Tod besiegt, haben wir eine unvergleichliche Botschaft, die niemand toppen kann. Es ist die Gnade Gottes, die uns rettet. Es ist unser Glaube an diese Botschaft, die uns dieses ewige Leben zu eigen macht. Im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 4 steht Folgendes. In seiner göttlichen Macht, also Gott in seiner göttlichen Macht, hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon von dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Die gleiche Passage in einer anderen Übersetzung. So viel hat Gott uns in seiner göttlichen Kraft geschenkt. Ja, er hat uns alles gegeben, was wir zum Leben und zum gottesfürchtigen Verhalten brauchen. Denn wir haben ihn selbst kennengelernt, ihn, der uns in seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Dadurch hat er uns unglaublich wertvolle und weitreichende Zusagen gegeben, damit wir an der göttlichen Natur teilhaben und dem Verderben entfliehen, das durch die Begehrlichkeit dieser Welt um sich greift. Wir haben weitreichende Zusagen, wir haben Versprechungen, wir haben Verheißungen, ist das biblische Wort vielleicht. Er hat versprochen. Sagen wir das gemeinsam. Er hat versprochen. Und wem glaubt man? Der immer liefert. Und unser Herr Jesus liefert immer. Das, was er sagt, tut er immer. Wir müssen nur fest und gegründet sein in diesen wunderbaren, herrlichen Verheißungen Gottes. Weil er Gott ist, weil er für unsere Sünden bezahlt hat, weil er auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Die heutige Verheißung lautet: Er liebt mich ganz besonders. Sagen wir das gemeinsam. Er liebt mich ganz besonders. Vielleicht kannst du noch überhaupt nichts damit anfangen mit diesem Satz. Aber ich sage dir, ich werde dir heute beweisen, dass das die Wahrheit ist. Er liebt dich. Und ich meine dich und natürlich auch mich. Ich meine jeden einzelnen von uns. Er liebt dich ganz besonders. Und meine Frage an dich heute ist: Wie fühlst du dich heute? Du sagst, Pastor, du sagst immer, Gefühle haben nichts damit zu tun. Richtig, wir glauben, wir leben im Glauben und nicht nach Gefühlen. Ich fühle mich heute geliebt und morgen vielleicht nicht. Aber diese Gefühle ändern Gott nicht, Amen? Nie im Leben ändert Gott sich, nur weil ich mich anders fühle. Aber ich frage dich trotzdem, wie fühlst du dich heute? Wie geht es dir? Ich meine, da drinnen, ich habe gesagt, du schaust heute besonders gut aus, aber wie geht's dir innen drinnen, nach außen? Schauen einige hier ganz super aus, aber innen drinnen schaut's ganz anders aus. Innen drinnen geht's dir gar nicht so gut. Du hast vielleicht Schmerzen, du hast vielleicht Verlust erlebt, vielleicht eine Scheidung oder Tod eines Ehepartners oder Tod eines Kindes oder einen großen finanziellen Verlust oder was auch immer. Du hast Schamgefühle. Du schämst dich, weil du was getan hast, was niemand anderer weiß. Es ist dein Geheimnis. Gott weiß es und Gott liebt dich trotzdem. Weißt du das? Trauer. Warum bist du heute da? Warum bist du heute gekommen? Warum bist du heute online mit dabei? Können wir mal ganz ehrlich sein, liebe Leute? Alle miteinander. Können wir ehrlich sein? Wir schauen alle besser aus, als wir sind. Habt ihr sie doch gehört? Wir schauen alle besser aus, als wir sind. Wir schauen alle cooler aus, als wir sind. Wir haben alle Not. Jeder von uns hat Not. Was ich heute ansprechen möchte und die nächsten Wochen, ganz gleich, was du durchmachst, ganz gleich, was du getan hast, ganz gleich, was du erlebt hast, Jesus hat ein Versprechen für dich, das deinen Schmerz direkt anspricht. Deinen Schmerz und meinen Schmerz direkt anspricht. Und darüber wollen wir reden. Wir werden über folgende Sachen reden. Wir werden reden darüber, nächste Woche, solltest du nicht verpassen, du kannst seine Stimme hören und erkennen. Jesus hat versprochen, meine Schafe hören meine Stimme. Wer möchte so leben? Du weißt, wie Gott dich führt und lenkt. Und nicht komisch werden bitte, dass er da lautstark vom Himmel herunterspricht. Aber du weißt ganz genau, der Heilige Geist in dir führt und lenkt dich. Er leitet dich. Er zeigt dir, er führt dich in die Wahrheit. Drum heißt er auch Geist der Wahrheit. Weil er Jesu Geist ist. Es ist der Geist der Wahrheit. Ja? Das werden wir nächste Woche besprechen. Wie höre ich die Stimme Gottes? Wir werden dann reden über, er wird immer mit dir sein. Egal was passiert, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Das darf man nicht vergessen in der Zeit, in der wir leben. Die Botschaft danach wird sein, sein Friede wird immer mit dir sein, dich immer begleiten. Dann werden wir reden über, du brauchst keine Sorgen haben. Denn wir können alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Und für die, die müde sind und matt sind, er wird dir Ruhe bringen. Wer braucht ein bisschen Ruhe in dieser turbulenten Welt, in der wir leben? Wir werden über viele Verheißungen sprechen, vielleicht auch noch ein paar mehr. Aber starten tun wir mit der wichtigsten Verheißung von allen. Er liebt dich ganz besonders. Wie weiß ich, dass ich auserwählt bin, fragen manche Leute mich. Glaubst du an die Erwählung? Glaubst du da an die Ausgewählten? Ja, selbstverständlich. Gott hat Jesus auserwählt als seinen Gesalbten. Und alle, die in ihm sind, sind mit ihm auserwählt. Also der Beweis, dass du das jetzt hörst, zeigt, dass Gott dir diese Botschaft nahe bringen will. Du brauchst also nicht raten. Will Gott, dass ich dazugehöre oder nicht? Er will es. Wenn du es ablehnst, bist du nicht drinnen. Aber wenn du es annimmst, bist du drinnen. Denn Jesus ist der einzig Gesalbte, der einzige Messias, der einzige Christus. Und alle, die in ihm sind, sind mit ihm eins in Christus Jesus. Halleluja. Verstehen wir das? Und der Vers ist ganz bekannt, Johannes 3, Vers 16. Und 17 lesen wir auch dazu, denn so sehr, lesen wir es gemeinsam laut, es ist so ein kraftvoller Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Was haben wir letzte Woche gelernt oder die letzten 6 Wochen gelernt? Die Ekklesia, die Gemeinde, sind was? Menschen. Menschen. Und wenn hier die Rede ist über die Welt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dann sind das auch Menschen. Das ist kein Globus oder keine Berge und Täler, die er gemacht hat, nicht das Universum, sondern Gott hat die Menschen, die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, eingeborenen Sohn gab, monogenes, der einzige von seiner Art, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt die Welt. Gott liebt die Menschen. Das habe ich immer geglaubt. Aber was mich ein bisschen verfolgt hat, vielleicht geht es dir gleich, ist, liebt er mich? Liebt er mich persönlich? Da tun wir uns meistens schwer, richtig? Den Pastor liebt er sicher, oder? Schau, wie der strahlt und wie gut der drauf ist und keine Ahnung, was die Leute alles denken. Du wirst heute lernen, dem ist überhaupt nicht so. Weißt du, ich kenne mich. Die Christi kennen mich auch. Aber ich kenne mich noch besser. Ich weiß, wen und wie viele Menschen ich verletzt habe in meinem Leben. Ich weiß um meine dunkle Seite. Ich weiß, dass ich in der Lage bin, so ziemlich alles zu tun, wenn die Gelegenheit passt. Und bevor du den Finger zeigst auf irgendjemanden und sagst, das würde mir nie passieren. Paulus hat an die Korinther geschrieben, wer glaubt zu stehen, hüte sich davor zu fallen. Bevor wir denken, wie kann dem das passieren? Wie kann der da hineinkippen? Wie kann das mit diesem Menschen passieren? Das würde mir nie passieren. Du bist der nächste Kandidat für sowas oder was Schlimmeres oder was anderes. Und merk dir eines, nur weil jemand anders sündigt wie du, macht es deine Sünde nicht besser. Jeder sündigt, nur anders wie du wahrscheinlich oder gleich, aber jeder hat seine Sünden, jeder hat seine dunkle Seite. Und wenn wir zu sehr auf das Dunkle hinschlagen, zeigt das nur, dass uns nicht bewusst ist, dass diese dunkle Seite auch in unserem Fleisch ist. Dass wir in der Lage sind, so ziemlich alles zu tun, wenn die Gelegenheit sich wunderbar anbieten würde. Habe ich recht oder stimmt's? Genau. Gott liebt die Menschen. Und ich habe das immer geglaubt eigentlich, aber liebt er mich? Glaubst du, dass er dich liebt? Ich kenne mich. Ich weiß ganz genau um mich. Nicht ganz, ich meine, niemand kennt sein eigenes Herz komplett. Aber ich kenne meine dunkle Seite. Aber weißt du was, er kennt mich noch viel besser. Und er liebt mich trotzdem. Er kennt mich noch viel besser. Und er liebt mich trotzdem. Ich kann euch heute unmissverständlich sagen und behaupten, Jesus liebt Karl Michael besonders. Er liebt mich besonders. Und ich hoffe, dass du heute von hier gehst und sagst, Karl Michael liebt den Georg. Ah, Jesus liebt den Georg besonders. Jesus liebt jeden einzelnen von uns besonders. Den Cornelius, die Bernadette, den Branko. Er liebt dich besonders. Sagen wir das gemeinsam. Jesus liebt mich besonders. Jesus liebt mich besonders. Jesus liebt den Stefan besonders. Er liebt die Gabriele besonders. Und weißt du, diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. Hat mein Leben vollkommen verändert. Weil ich weiß, er liebt mich. Egal, was passiert, er liebt mich. Nichts und niemand kann mich von seiner Liebe trennen. Er liebt mich ganz besonders. Und er liebt mich. Augustinus von Hippo hat gesagt, Gott liebt jeden Einzelnen von uns so, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Lesen wir das nochmal gemeinsam. Gott liebt jeden Einzelnen von uns so, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Wie geht es? Naja, du bist nicht Gott, aber wenn du Gott wärst, könntest du das auch. Er ist allmächtig. Er ist allwissend. Er ist allgütig. Er ist allweise. Er ist die Liebe. Nur weil du das dir nicht vorstellen kannst, wie man 8 Milliarden Menschen gleichzeitig lieben kann und besonders lieben kann, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Bei Gott ist alles möglich. Und er liebt dich. Und das müssen wir verstehen. Denn Christen neigen dazu, alles zu bewerten. Allein die Tatsache, guter Christ und schlechter Christ, da stellt's mir alle Haare auf. Ich würde ja sagen, reifer Christ und unreifer Christ. Wer ist mit mir? Aber gut ist keiner von uns. Auch nicht einer. Wir sind alle Sünder gerettet und erlöst und gerecht gemacht durch Jesus. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich möchte dir heute zeigen, egal wer du bist, egal was du getan hast, egal wie dunkel es in deinem Leben ist, du bist der, den Jesus liebt. Und Jesus hat ein Gleichnis erzählt, um genau das zu untermauern. Eigentlich hat er 3 Gleichnisse erzählt in einem Kapitel, die genau diese Wahrheit untermauern. Und die erste Geschichte ist das vom verlorenen Schaf. Dann kommt die verlorene Münze und dann kommt der verlorene Sohn. Und er hat alle Schafe zurückgelassen, um dem einen nachzugehen. Die Witwe hat alle Münzen liegen lassen und die eine gesucht. Und der Vater hat 2 Söhne gehabt und der eine war zu Hause in Sicherheit, aber gesucht hat er den, der verloren war. Bitte glaub mir eines. Jesus erzählt keine Gleichnisse. Jesus sagt nichts ohne Bedeutung. Alles, was er sagt, hat einen Grund und jedes Gleichnis hat eine tiefe Bedeutung. Und die lesen wir jetzt, Lukas 15, Vers 4. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, hier kommt der Punkt, hier kommt der Punkt des Gleichnisses, hier kommt die Quintessenz des Gleichnisses, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen, wie viele? Einen, der eine bist du, der eine bin ich, die Freude über den einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Liebe Freunde, das ist ein Gleichnis, das heißt, es ist nicht passiert. Warum hat Jesus dann erzählt? Weil er einen Punkt machen will. Und der Punkt ist der, es geht ihm um das eine Schaf. Es geht ihm um den einen Menschen. Es geht ihm um den einen Mann, Frau, Kind. Es geht ihm um die eine Person. Und diese eine Person bist du. Das ist der Punkt des Gleichnisses. Jesus hätte es nicht erzählt, wenn ein anderer Punkt hier gemacht werden sollte. Es ist eine Verheißung, dass du der eine bist. Du bist dieser eine. Gott hat seine Liebe nicht nur versprochen, das wissen wir, sondern seine Liebe bewiesen, am Kreuz. Reden können kann man viel, oder? Aber Jesus hat es getan. 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer am Kreuz für unsere Sünden gesandt hat. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Lesen wir das gemeinsam. Wir haben was erkannt? Dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht, du musst Gott zuerst lieben, du musst zuerst verstehen, er liebt dich ganz besonders. Er liebt dich über alles. Das sind unfassbar kraftvolle Worte. Und sie werden noch kraftvoller, wenn man versteht, wer sie geschrieben hat. Frage, wer hat 1. Johannes geschrieben? Ist keine Trickfrage. Johannes. Und Jesus war mit seinen Jungs auch besonders cool unterwegs. Er hat seinen Jungs auch Spitznamen gegeben. Zum Beispiel zum Simon hat er gesagt, du bist jetzt der Petrus. Das heißt so viel wie Fels oder Rocky. Und dann hat er zwei andere Burschen gehabt, nämlich die Donnersöhne. Wie haben die geheißen in Wahrheit? Johannes und Jakobus. Also Jakobus war der Bruder von diesem Johannes, der das Johannesevangelium und den 1., 2., 3. Johannesbrief geschrieben hat. Und im Lukas 9 gibt uns Lukas einen Einblick in, wie die beiden Jungen, Jakobus und Johannes, Anfang 20 waren die vielleicht, drauf waren. Jesus hat sie weggeschickt, hat gesagt, sucht mir eine Herberge. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und wollte irgendwo auf dem Weg unterkommen, eine Herberge. Die Jungs sind vorausgegangen und sie haben nirgendwo eine Unterkunft für Jesus herbekommen. Und sie wurden verjagt und sie kamen zu Jesus und dann steht Folgendes. Als die beiden Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Wer kennt auch solche Brüder und Schwestern im Herrn? Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Drum hat Jesus sie genannt Donnersöhne. Die waren ziemlich heftig drauf. Wer von euch weiß, die liebe Jesus hat den Johannes sowas von verändert. 60 Jahre später, überall wo er hingekommen ist, haben sie ihn genannt, hier kommt der Apostel der Liebe. Er war so weich geklopft von der Liebe Jesu. Dieser harte, dieser übermütige, dieser dieser Donnersohn, der gleich Feuer vom Himmel rufen wollte und ganz Wien vernichten wollte, der soll sie alle niederbrennen. Dieser Johannes hat gesagt, Gott ist Liebe. Und er war so willkommen und so überall ist er aufgenommen worden als der Apostel der Liebe. Wer weiß, je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, umso mehr wächst auch die Liebe für Menschen in unserem Herzen. Amen. Oh, da kann ich dir sagen, da hat Gott schon viel in meinem Herzen getan und da ist noch viel Arbeit notwendig, mich weich zu klopfen. Und nicht nur das. Johannes hat verstanden, wie sehr Jesus gnädig ist. Er ist voller Wahrheit und Gnade, Gnade und Wahrheit, sondern er hat auch begonnen zu verstehen, wie sehr Jesus ihn liebt. Und als er sein Evangelium aufgeschrieben hat, im Jahr 80, 85, 90 nach Christus, als alter Mann, der Jesus persönlich gesehen hat und mit Jesus persönlich 6, 7 Jahrzehnte gelebt hat, als er sein Evangelium aufgeschrieben hat, hat er kein einziges Mal Stolz oder Übermut durchdringen lassen, sondern er hat gesagt, er hat sich nicht einmal beim Namen erwähnt. Er hat von Petrus erzählt und von Andreas und von Nathanael und von allen Jüngern. Und als er zu sich selber kam, sagte er nur, und der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, war auch dabei. Du sagst, Stolz. Nein, Wahrheit. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Du musst das unterscheiden, ganz, ganz wichtig, zwischen Stolz und Wahrheit. Wahrheit ist nicht Stolz. Wenn du heute von hier gehst und sagst, ich bin der Gerhard, der Jünger, den Jesus besonders liebt, dann bist du nicht stolz. Du hast was erkannt, was hundertprozentig wahr ist. Und das ist so wichtig. Die Liebe Jesu veränderte Johannes und seine gesamte Identität, wie er sich gesehen hat. Der Name Donnersohn war angebracht. Der wüde Hund. Aber später war es der Apostel der Liebe. Wer spürt das auch schon in seinem Leben? Das macht Jesus mit unserem Herzen. Er klopft uns weich. Und hin und wieder zeigt sich der alte Karl Michael noch oder der alte Branko oder die alte Person oder wer auch immer. Aber wir werden verwandelt in sein Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und dafür war Johannes bekannt. Überall, wo er hinkam, sagte er, Gott ist Liebe. Und seine Lieblingsaussage war, liebt einander. Liebt einander. Liebt einander. Warum? Er hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt. Untereinander. Die Liebe Jesus verändert. Ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Ich bin Karl Michael, den der Jesus liebt. Was ist das für eine Hoffnung, liebe Freunde? Was für eine gewaltige Verheißung. Da ist alles zweitrangig, oder? Was kann da mithalten? All die Verheißungen, die angeblich Gott gemacht hat, von schmerzfreier Geburt hin bis zu, keine Ahnung, ich werde 120 Jahre alt, ich habe alles gehört. Angeblich gibt es einen Vers in der Bibel, der verspricht, wenn du nur genug glaubst, wirst du 120. Dieser Vers ist übrigens der Vers, der gesagt wurde, 120 Jahre vor der Flut, da gab es eine Vorhersagung, dass in 120 Jahren die Flut sein wird. Nur was der, was die Bibel halt außerhalb des Kontextes liest, kommst auf komische Gedanken. Ich meine, wir kennen nicht allzu viele Menschen, die 120 werden, oder? Aber ich kenne tatsächlich ein paar Prediger, die behaupten, sie werden 120. Einer ist mittlerweile schon gestorben, Ende 70. Er ist nicht ganz ausgegangen. Freunde, wir müssen unterscheiden zwischen wahren Verheißungen und Fake Gospel. Amen. Ganz wichtig. Warum? Weil das Falsche macht uns das Echte kaputt. Weil Menschen ihren Glauben verlieren, weil sie nicht gefestigt sind, wenn sie plötzlich von Gott enttäuscht worden sind. Amen. Gott wird dich nie enttäuschen. Die Frage ist nur, ob du tatsächlich glaubst und du wirst, ich bin kein Prophet, aber 120 wirst nicht. Ich vielleicht. Spaß. Aber keiner hier wird 120. Vielleicht einer oder, weil wer weiß, ich will jetzt nicht mich zu weit rausnehmen, aber die Wahrheit ist, das ist keine Verheißung. Amen. Wenn das eine Verheißung wäre, müsste jeder Christ 120 werden, oder? Das wäre aber nicht richtig gut, ha? Einige wären nicht zum Aushalten mehr. Und wer würde uns pflegen? Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich. Weißt du, die komischsten Gedanken. Und die Wahrheit ist, unsere Verheißungen sind so gigantisch, dass wenn wir uns auf falsche Bahn bewegen und übermütig werden in den Dingen, die gar nicht verheißen sind, dann schaden wir unserer Message. Weil die Verheißungen sind so genial, dass die falschen Dinge unseren Glauben ins Lächerliche ziehen. Haben wir das verstanden? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe fast 40 Jahre gebraucht, darauf drauf zu kommen, aber schon langsam traue ich mir es auch zu sagen. Das größte Wunder, liebe Freunde, ist ein Mensch verwandelt von Gottes Liebe. Gibt kein größeres Wunder. Egal, was du getan hast, du bist der, den Jesus liebt. Sag es, fühle es, sag es mit mir. Ich bin der Jünger oder die Jüngerin, die Jesus besonders liebt. Sag's, ich bin der Jünger, den Jesus besonders liebt. Weißt du, ich bin so dankbar, ich bin Jesus wirklich so dankbar. Es ist ein Wunder, dass ich heute hier stehe. Ich muss mich manchmal zwicken, wirklich. Ich bin in den 80er Jahren groß geworden. Oder in den 80er Jahren war ich ein Teenager. Ohne Handy, ohne Computer. MTV haben wir gehabt. Bon Jovi wurde gerade berühmt in den 84er Jahren. What a time. Ich war in den USA. Ich war auf der Highschool. Ich war ein Komplexler. Ich war unsicher. Ich wollte Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich habe gelogen, bis ich gar nicht mehr wusste, wem ich was erzählt habe. Nicht schauen, niemand weiß, dass du gemeint bist. Spaß. Ich habe gestohlen, ich habe betrogen, ich war sehr dumm. Das Dümmste, was ich je getan habe, wir haben Autoradios gefladert, ich habe im Supermarkt Schokolade gestohlen, also ich war richtig ein braver Bub. Das Dümmste, was ich je getan habe, war, ich habe eine Zeitungsroute gehabt, ich habe in der Früh, um 4 Uhr früh, habe ich 300 Zeitungen geliefert. Mit dem Auto fährst du durch die Neighborhoods und schmeißt die Zeitung aus sie auf die Einfahrten. Da circa, zuerst du hast eine Dreiviertelstunde Zeitungen zusammenwickeln und dann fährst du eine gute Stunde durch die Gegend und haust die Zeitungen aus sie. Und dann musst du auch, damals in Amerika nur Scheck, Überweisung gab es ja nicht, Scheck. Und die haben wir auch selber entweder zuschicken lassen, privat, und damit der Zeitungsfirma abgerechnet, oder auch wenn jemand nicht bezahlt hat, haben wir es abholen müssen, haben wir die Tür klopfen müssen, einfordern. Und die meisten haben brav bezahlt. Und ich, Vollidiot, habe aus einem Scheck 7,50, 17,50 gemacht. Ich habe einen 1er 4er geschrieben. Und hinten 17 dazu geschrieben. Ich meine, mir war das nicht aufgefallen, weil ich meine Finanzen nicht so genau anschaue. Ja? Aber der einen Person ist das aufgefallen und hat mich angezeigt. Ich war also nicht nur ein Dieb und ein Betrüger, ich war saudumm. Und Gott sei Dank wurde ich beim allerersten Mal erwischt. Wer weiß, manchmal ist gut, dass man dumm ist. Du, ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Wenn du ein Chef bist und du hast einen Gauner zum Mitarbeiter, dann hoff, dass er nicht gescheit ist, sondern saudumm ist. Weil ein gescheiter Gauner wird dich ausnutzen bis zum Limit. Ein Dummer, dem kommst du ganz schnell drauf. Richtig? Ich war ein Dummer. Ich wurde gleich beim ersten Mal erwischt. Und das war so um meinen kurz vor dem 18. Geburtstag. Und dann habe ich noch was getan. Amerika hat extrem strenge Alkoholregeln. 21 ist das Alter, Wenn du mit Alkohol unter 21 erwischt wirst, bist du gleich ein Verbrecher. Ist wirklich extrem. Damals zumindest, weil es heute ist. Und ich habe eine Freundin gehabt, die war 24, ich war 17. 24 klingt sehr jung heute. Damals war das alt. Die Christi erinnert mich hin und wieder, sagt, die wäre heute 60. Sag ich, sehr danke für die Erinnerung. Und die hat gearbeitet hinter der Bar am Tennisclub, hat die Burgers gemacht und da hat es auch Alkohol gegeben. Und die hat mich versorgt mit Alkohol und anderen Sachen. Und ich habe den Alkohol in die Schule mitgenommen und dort verkauft. An meine Kolleginnen und Kollegen in der Schule, in der Highschool. Und dann habe ich habe auch ein Auto gehabt schon. Und dann einer sagt zu mir, du, ich kaufe dir das gerne ab, aber wir brauchen ein Auto, damit wir chillen können. Ja? Dann habe ich ihm die Jack Daniels Bottle verkauft, um 50 Dollar damals. Ich war Geschäftsmann. Und das Auto dazu. Und 3 Stunden später kommt der Direktor in die Klasse, holt mich aus der Klasse und sagt, riech einmal. Sag, ja, was soll ich riechen? Ja, what does this smell like? Sag, keine Ahnung. Ja, das ist Alkohol. Gefunden in deinem Auto von 2 deiner Freunden, die in deinem Auto trinken. Ah. Okay, jetzt habe ich alle schockiert, oder? Ich wurde aus der Schule geworfen. Ich durfte dann 40 Tage später wieder zurück. Dann habe ich begonnen, mit der Christi auszugehen, was für die Christi sehr schwierig war, weil ich so einen guten Ruf hatte. Und dann war Chapel. Wir haben in einer christlichen Privatschule, darum wird da so ganz rigoros umgegangen. Und in dieser christlichen Privatschule haben wir einmal in der Woche haben wir Chapel gehabt. Das ist so ein Gottesdienst innerhalb der Schule. Einmal am Dienstagvormittag, 40 Minuten. Und da gab es einen Gastsprecher. Und da waren 400 Schülerinnen und Schüler im Raum. Und ich war gerade wieder zurückgekommen von meinem Zwangsurlaub. Und der Prediger, ich kannte ihn vorher nicht, die Christi stand schon neben mir. Und ich stand da so bedeutungslos dort, hat mich auch nicht besonders interessiert, ehrlich gesagt. Er kannte mich nicht, hat auf mich hingezeigt und gesagt, young man, come here. Das war im Mai 1989. Come here. Und dann sagt er zu mir, young man, you will take the good news of Jesus to the world. Und ich dachte mir, du bist ein Vollkoffer. You will take. Und die restlichen 10 Minuten dieser Versammlung in der Schule mit 400, kennst du die Christi fragen, sie war dabei. Es war unser erster gemeinsamer Akt in der Kirche. Ja? Ich war da vorne und der Prediger hat alle Lehrerinnen und Lehrer aufgefordert, nach vorne zu kommen, die Hände auf mich zu legen und für mich zu beten. Ich dachte mir, ich bin im falschen Film. Und ich wollte es immer noch nicht wahrhaben. Ich wollte das nicht. Ich habe alles versucht, davon zu laufen. Ich habe mich sogar auf die Universität angemeldet, wegen Fußball oder Tennis. Beides habe ich gespielt. Und ich wurde nicht angenommen, ich wurde nicht akzeptiert, das ist komplett unüblich. Die Noten haben gestimmt, aber sie haben offensichtlich gehört von meinem Leben und haben mich nicht aufgenommen. Und so kam ich zwangsweise aufs Bibelcollege. Ich wollte auch dort nicht wirklich sein, aber ich habe begonnen zuzuhören. Und in Wochen und Monate plötzlich intensivierte sich für mich die Liebe zum Wort Gottes. Ich bin Gott heute so dankbar, dass ich weiß, er hat mich nie fallen gelassen. Er hat mich nie losgelassen. Er war mit mir. Er hat mich nicht davonkommen lassen. Versteht ihr? Seine Liebe ist größer als alles andere in deinem Leben. Wenn du Kinder hast, die am falschen Weg sind, bete, dass sie so bald wie möglich erwischt werden. Warum? Je früher du erwischt wirst, umso besser. Du kannst dich verändern. Ja? Und ich habe mein Leben Jesus gegeben mit 13. Bin durch die falsche Gruppe von Menschen auf diese schiefe Bahn geraten. Wer von euch weiß, die falsche Gruppe von Leuten kann das tun. Aber er hat mich nie fallen gelassen. Es gab sogar Momente, da war es ganz dunkel. Nachdem wir wieder was angestellt haben, was geklaut haben mit meinen Freunden, dass ich im Bett lag und sagte, Jesus, beschütze mich, bewahre mich, hilf mir. Und er war mit mir. Der Rest ist Geschichte. 5 Monate später war ich auf dem Bible College, unverlobt. Und 2 Jahre später haben wir geheiratet. Und jetzt sind wir 35 Jahre zusammen. Du brauchst mir nicht erzählen, wie groß Gottes Liebe ist. Ich weiß, seine Liebe ist bedingungslos. Amen. Ich will, dass du heute seine Liebe verstehst. Er hat es am Kreuz bewiesen. Römer 5, Vers 8, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus sagte am Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sieh, die Gemeinde, die Ekklesia, die Kirche ist nicht da für perfekte Leute. Sie ist nicht da für die Gerechten, sondern für Sünder, Kranke. Und wir sind alle krank. Krank, Sünde hat uns krank gemacht. Das Problem mit dieser Welt ist Sünde. Was könnte jemand motivieren, so ein Kreuz, so ein Leid auf sich zu nehmen? Es gibt nur eine Antwort. Unaussprechliche Liebe. Freunde, und ich erzähle eigentlich überhaupt nichts Neues. Das ist die christliche Botschaft. Hat es euch jemand anders erzählt, tut es mir leid, aber das ist der Kern der christlichen Botschaft. Vergebung. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Aus den Feinden Gottes wurde Freunde Gottes. Es ist vollbracht. Im Hebräer 12, Vers 2, Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet hat. Was ist die vor ihm liegende Freude? Er hat dich gesehen, er hat mich gesehen und er starb für uns am Kreuz. Wie fühlst du dich heute? Du brauchst die Erkenntnis, er liebt dich. Egal was, das ist die größte aller Verheißungen. Das ist unsere Botschaft. Amen. Ich hoffe, ihr konntet es ertragen, wie schlimm ich war. Einige wussten es schon. Aber es war wirklich, wirklich ganz eine dunkle Zeit in meinem Leben. Der Gruppendruck hat mich da reingezogen. Übrigens, wir waren zu viert. Wir waren eine Bande von 4. Die anderen 2? Na, andersrum. Einer ist später 10 Jahre ins Gefängnis gewandert. Die anderen 2 sind heute Pastoren, so wie ich. Das ist die Entscheidung. Alle haben das Gleiche gemacht. Aber wie gehen wir damit um? Kommen wir zum Kreuz? Empfangen wir seine Liebe? Oder bleiben wir stecken in unserer Scham und Schande? Er liebt dich bedingungslos. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir für jeden Menschen zu Hause. Ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft gehört hat. Ich bitte dich, sprich zu unseren Herzen jetzt. Ich bin der, den du lieb hast. Jeder für sich. Und die einzige Wahrheit oder warum das wahr sein kann, ist, weil du die Liebe bist und du bist unendlich. Deine Liebe hat keine Grenzen. Das hast du versprochen. Das ist die erste Verheißung, die wir ins Auge fassen möchten heute. Du liebst uns bedingungslos. Ich möchte heute was ganz was anderes tun. Ich möchte den Eugen bereits nach vorne bitten. Wir feiern gleich das Abendmahl und da zelebrieren wir, was wir heute gehört haben. Weißt du, das, was wir jetzt dann tun mit dem Brot und mit dem Kelch, mit dem Becher, ist diese Botschaft bildlich veranschaulicht. Er gab seinen Leib und er vergoss sein Blut für uns. Aber ich möchte heute was anders tun als sonst. Vielleicht bist du hier und du sagst, okay, ich kenne Jesus nicht, dann lad ihn jetzt ein in dein Leben. Sag, Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir. Ich bin ein Sünder, ich brauche einen Erlöser. Du weißt, was ich getan habe, aber du bist für jede Schuld ans Kreuz gegangen. Verzeih mir jetzt und gib mir ein neues Leben. Ich glaube an dich, du bist auferstanden. Punkt. Du bist neugeboren. Dir wurde vergeben. Aber ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam beten für jemanden, den du kennst. Vielleicht kennst du jemanden. Ich kenne viele, die Jesus brauchen. Lass uns heute für Menschen beten. Für eine Person, die dir Gott jetzt aufs Herz legt. Freund, Freundin, Bekannter, Mama, Papa, Schwester, Bruder, egal wer. Jemand, der dir jetzt in den Sinn kommt, dass wir für diese Person beten, dass sie die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters für sie ganz persönlich erkennen. Wollen wir das tun? Eine Person. Eugen wählt sich eine Person, ohne Namen nennen. Ich, du, jeder beten wir für eine Person, die diese Botschaft braucht. Okay? Ich bete laut, du betest leise, wo du bist. Du brauchst nicht nachbeten. Du bist in Gedanken bei dieser Person. Vater im Himmel, wir bringen dir jetzt diese eine Person. Wir bringen dir diesen Menschen. Wir bitten dich von ganzem Herzen. Öffne diesem Menschen die Augen zur Wahrheit des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus. Schick diesem Menschen jemanden über den Weg, der ihnen diese Botschaft in einer Art und Weise bringt, dass sie es verstehen und annehmen können. Wir legen dir diesen Menschen jetzt hin und bitten dich, offenbare dich in deiner ganzen Liebe. Danke, Jesus. Amen. Amen.